Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Mein Name ist Christoph Herrmann. Zusammen mit Eva-Maria Stoppkotte, verantwortliche Redakteurin der AIB, wollen wir euch über dieses Format aktuelle Themen aus der Betriebsratsarbeit auf die Ohren geben.
Hallo auch von mir. Ich habe heute einen spannenden Gesprächspartner. Er wird uns als Betriebsrat hautnah aus der Branche berichten, die gerade die Spritzen für die Corona-Impfung produziert. Systemrelevant. Seit Corona wissen wir, dass dieses Adjektiv nicht nur für die Banken gilt, die damals in der Finanzkrise 2009, 2010 mit viel staatlicher Hilfe gerettet wurden, sondern aktuell gilt das auch für Unternehmen, die in dieser gefühlt endlos scheinenden Pandemie die so wichtige medizinische Versorgung aufrechterhalten. Das Unternehmen B. Braun aus dem nordhessischen Melsungen zählt hier zu den Global Playern. Denn die weltweit über 64.000 Mitarbeiter liefern von der Einmalspritze über die Dialysemaschine bis hin zum OP-Roboter nahezu alles, was ein Krankenhaus am Laufen hält. Doch wie schafft man es im Unternehmen, diesen wichtigen Versorgungsauftrag zu erfüllen und gleichzeitig auch den Gesundheitsschutz der Beschäftigten aufrechtzuerhalten? Ich spreche heute mit Mike Schwarz. Er ist Vorsitzender des Europäischen Betriebsrats bei B. Braun und zugleich Mitglied im Aufsichtsrat des Unternehmens, deren Wahlen jetzt gerade auch wieder anstehen. Und da hat er mir eben auch schon ein bisschen was erzählt, wie das mit Hygienekonzept und mit allem läuft. Im vergangenen Jahr hat BB Braun beim Deutschen Betriebsrätepreis, also der Betriebsrat von BB Braun beim Deutschen Betriebsrätepreis zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen einen der beiden Sonderpreise in der Kategorie Corona abgeräumt. Mike, super, dass du heute Zeit hast für diesen Podcast. Da wir ja über Videokonferenz zusammengeschaltet sind, entfällt hier jetzt schon mal die Maskenpflicht für uns beide. Und die Hörerinnen und Hörer hören uns besonders gut in diesem Podcast. Doch legen wir jetzt direkt mal los. Der Umgang mit Viren ist für BB Braun ja eigentlich nichts Neues. Bereits mit dem Auftauchen der Vogelgrippe, ich glaube, das war 2004, musstet ihr euch ja damit auseinandersetzen. Was habt ihr da geregelt?
Ja, und damals war das für uns ja auch alles noch so weit weg. Was passiert denn da? Aber wir haben gesagt, Mensch, jetzt im Moment haben wir ein bisschen Zeit. Da können wir uns vielleicht schon mal ein bisschen aufstellen, wenn es denn mal so kommt. Krise ist ja dann immer alles hektisch. Lass uns doch mal gucken, was müsste man denn regeln? Und wir haben damals schon für uns festgelegt, wie wäre denn so ein Krisenstabsszenario tatsächlich hier im Unternehmen? Wer müsste wann, wo, wie mit eingebaut werden? Wie würden bei uns auch auf der Betriebsratsseite dann Entscheidungswege laufen? Also das waren so Sachen, die haben wir alle schon vorgedacht und haben das auch schon mit dem Unternehmen und der Unternehmensleitung besprochen und auch als fertiges Papier in der Schublade gehabt, haben es dann nie zum letzten finalen Ausrollen dann gebrauchen können, aber hatten das halt schon fertig in der Schublade.
Okay, also ihr hattet quasi schon den Pandemieplan, der nur noch quasi mit Leben gefüllt werden musste.
Ja, kann man so sagen.
Und darauf konntet ihr denn aufbauen? Und welche Punkte habt ihr denn konkret genommen, die jetzt in der Pandemie auch wieder wichtig geworden sind, als Corona dann tatsächlich an die Tür geklopft hat?
Also ganz wichtig, zentral war für uns diese Krisenstabsgeschichte, wo wir gesagt haben, wir sitzen jetzt sofort regelmäßig zusammen. Wen brauchst du dazu alle? Wer leitet das und ist auch akzeptiert? Das ist bei uns die Arbeitssicherheit gewesen, der Leiter. Wir haben den werksärztlichen Dienst mit drin, aber auch der Vorstand und haben das auch auf verschiedenen Ebenen kaskadiert. Es gibt einen zentralen, der im Prinzip für den ganzen Konzern weltweit so die Fälle steuert. Der ist auch bei uns in Melsungen hier angesiedelt, weil wir halt Headquarter sind. Und darunter dann jeweils nochmal regional, die das dann nochmal austarieren. Was bedeutet das denn komplett dann vor Ort in den einzelnen Werksteilen, in den einzelnen Fabriken? Und überall ist ein Betriebsratsmitglied mindestens eingebunden. Okay. Und wir haben für uns auch die Freigabe so erteilt, dass man auch handlungsfähig in dem Krisenstab ist. Also dass wir nicht sagen, wir ziehen uns mal zurück, 2 Wochen zur Beratung, wie wir das als Betriebsrat ja sonst ganz gerne machen, sondern dass wir halt auch wirklich auch direkt dann da vor Ort, also den Freiraum haben für denjenigen, der drin ist, dann auch entsprechend zu entscheiden, sodass wir auch eine Geschwindigkeit haben.
Okay, weil die braucht ihr ja auch, ne? Ich kann mir vorstellen, ihr stellt ja Sachen her, ihr macht ja alles wirklich von Dialysegeschichten bis hin zu fertigen OP-Sachen für die Krankenhäuser. Und da muss man ja handlungsfähig auch bleiben, ne?
Ja, das der Begriff, der da immer so genommen wird, ist ja systemrelevant.
Ja.
Obwohl man da auch viel lernen musste, wer plötzlich alle systemrelevant, in welcher Wichtigkeit doch an verschiedenen Stellen ist. Bei uns ist es tatsächlich, die Produkte werden direkt im Krankenhaus entsprechend gebraucht oder jetzt in der Pandemie auch. Wir haben uns ja eben schon kurz unterhalten, was das für die Spritzen im Moment bedeutet, mit dem Impfstoff, da wo wir ja auch einer von nur noch zwei übrig gebliebenen Spritzenlieferanten in Europa sind. Nur mal so, dass man so eine Dimension hat. Auch
okay,
dieser
Wahnsinn.
Markt ist wie andere Märkte stark bereinigt. Da gibt es nicht mehr viele Player.
Okay.
Und wenn dann einer ausfällt oder sowas, dann ist auch innerhalb von wirklich kürzester Zeit dann im Krankenhaus auch nichts mehr da. Lieferketten kennen wir alle,
ja.
Wo alles auf das rollende Lager auf der Straße ist und nichts mehr vor Ort. Und das ist genauso im Gesundheitswesen so. Also wenn bei uns wirklich die Bänder stillstehen, dann kann es passieren, dass in einer Woche, anderthalb Wochen schon in den Krankenhäusern die ersten OPs verschoben werden, weil einfach entsprechendes Material nicht mehr da ist.
Okay, und diese Dimension stellt man sich ja so als Verbraucher niemals vor, ne? Das ist ja dann wirklich, das habt ihr ja dann direkt so gesehen. Wie war denn die Situation im Unternehmen, als im März 2020 der erste Lockdown erfolgte, Mike?
Ja, dazu muss man sagen, wir haben ja eine große Bandbreite und damit auch alles erlebt. Also wir haben zum Konzern gehört in Deutschland auch eine große Fertigung von Hüftimplantaten und Knieimplantaten in Süddeutschland, in Tuttlingen. Und so Eingriffe, die planbar waren, hat ja plötzlich von heute auf morgen keiner mehr durchführen lassen im Krankenhaus, weil alles Stillstand für halt Covid-19. Bedeutet, bei denen standen auch von heute auf morgen die Maschinen und die Bänder still, weil gar nichts mehr zu tun war. Und an anderen Bereichen, wo wir Desinfektionsmittel gemacht haben oder Spritzenpumpen läuft immer noch wie Hölle. Wir haben vierfache Jahresproduktion letztes Jahr gefertigt wie in dem Jahr davor. Also wirklich mit einem Anstieg, was an die Systeme anspruchsvoll ist, aber natürlich genauso an die Mitarbeiter. Und da haben wir sehr schnell intern einen Jobmarkt gebaut, wo diejenigen aus den Bereichen, wo wenig zu tun war, dann von heute auf morgen auch sehr unbürokratisch, manchmal auch an der Grenze von dem, wie man es rechtlich machen kann, aber dann möglichst schnell in die Bereiche, wo wir halt wirklich Personalnot hatten. Wir haben Notfalllisten aufgestellt, wir haben Leute trainiert. Nehme mich mal als Beispiel, bin ja freigestellter Betriebsrat seit mehreren Jahren und stand dann auch plötzlich auf einer Notfallliste und bin angelernt worden, habe meine Sicherheitsunterweisung gekriegt, meinen Spind, meine Klamotten, sodass ich im Notfall innerhalb von kürzester Zeit auch eine Woche, zwei, drei, vier in die Produktion gekonnt hätte, um da zu unterstützen, wo Not am Mann war.
Okay, Wahnsinn. Haben die denn alle mitgemacht, alle Mitarbeiterinnen und alle Mitarbeiter?
Ja, definitiv ja. Also wir hatten Außendienste, die standen, und da hatte ich erst gesagt, also ich hätte das nicht geglaubt, die standen ohne zu murren in der Frühschicht, in der Logistik und haben Päckchen gepackt, weil die durften ja auch nicht mehr ins Krankenhaus. Das war schon sensationell. Unsere Gesundheitsquote ist gestiegen. Also wir hatten weniger Ausfälle als wie normal. Jeder hatte so gefühlt, also jeder so ein kleiner Superheld in der Krise und rettet Leben irgendwie. Das war schön. So das Gefühl, was durchgetragen hat.
Ja.
Feiertage sind komplett durchproduziert worden. Im ersten Halbjahr hat man ja Gott sei Dank viel davon. Ich habe mich kaum als Betriebsrat noch reingetraut, weil ich Angst hatte, jetzt dritte, vierte Feiertag am Stück als eine Sonderschicht, da wirst du gesteinigt, wenn du reingehst. Aber die Stimmung war top vor Ort. Also wie gesagt, das war sensationell, was da in der Truppe geleistet worden ist.
Also nochmal Kompliment an alle, die das so aufrechterhalten. Kompliment an euch auch, an eure Produktion, dass das so super geklappt hat und dass ihr uns immer noch versorgt. Also großartig. Danke von hier dafür. Wie war das denn als Betriebsrat? Also im ersten Lockdown war es ja so, die haben ja auch schon da quasi verboten, dass man sich trifft und dass Menschen in Kontakt miteinander treten. Da gab es ja noch gar nicht die Möglichkeit, die jetzt über Paragraph 129 Betriebsverfassungsgesetz geregelt worden ist, dass man halt über Videokonferenzen, über Telefonkonferenzen Betriebsratsbeschlüsse fassen kann. Wie habt ihr das da gemacht?
Ja, das war am Anfang waren wir noch in großen Sälen unterwegs bei uns in der Stadthalle, wo wir dann mit unserer Betriebsratssitzung eingezogen sind, halt um bestmögliche Raumverhältnisse zu haben mit Abstand, aber halt noch physisch. Und dann sind wir aber relativ schnell dann übergegangen und haben auch Online-Sitzungen gemacht. Wenn ich ehrlich bin, sogar noch in einer Phase, wo das gesetzlich noch nicht so der Rahmen so sauber stand.
Ja.
Aber wir brauchten Handlungsgeschwindigkeit und dann haben wir auch eher pragmatisch agiert in Absprache mit dem Unternehmen. Unternehmen. Okay. Die hatten ja keine Beschlüsse drauf in der Form zu dem Zeitpunkt, wo man gesagt hätte, das Unternehmen hat plötzlich ein Interesse dran, uns einen Strick draus zu drehen, weil wir nicht rechtlich sauber agiert haben. Wir haben aber alles als Vorrat auch hingelegt, sodass wir dann zwischendurch immer mal eine physische gemacht haben, um das dann nachzubeschließen, was vorher gemacht worden ist, gerade Richtung solcher personellen Einzelmaßnahmen. Ja. Obwohl man sagen muss, dass direkt in der ersten Welle alle so damit der Covid-19-Diskussion beschäftigt waren, da war wenig Luft für andere Themen in dem Zeitraum. So, irgendwann hat sich's ja dann umgestellt. Wir waren wieder handlungssicher. Mhm. Aber Qualität von Arbeit, muss man schon sagen, ist eine ganz andere, wenn man online unterwegs ist, als wenn man wirklich physisch miteinander ringen kann und Argumente austauscht.
Das stimmt. Es ist schon. Du siehst auch die Leute anders, ne? Du kriegst auch die ganzen Stimmungen anders mit, als wenn du jetzt irgendwie am Bildschirm, das ist auch toll, am Bildschirm zu sitzen, wenn man gar keine Möglichkeiten sonst hat. Aber tatsächlich finde ich es auch immer toll, mit den Menschen in Präsenz zu treten. Einfach, weil man ganz, ganz viel mitbekommt und auch bessere Debatten führen kann.
Absolut. Vor allen Dingen, wenn man noch Sachen erst erarbeiten will, wenn man so darauf angewiesen ist, dass man die Interaktion des anderen auch merkt, wenn man sich so rantastet, in welche Richtung kann das gehen, das ist halt wirklich schwierig. Man hat gerade als Vorsitz manchmal das Gefühl, man ist so eine One-Man-One-Woman-Show. Ja. Meine Betriebsratsvorsitzende hier am Standort, die schildert das genauso, wie ich es im Europäischen Betriebsrat auch erlebe. Da kommt noch die Dimension der Sprache da noch hinbei. Wenn man sich physisch trifft, ist das mit dem Dolmetscher leichter, als wenn man online das mit Verdolmetschung macht. Es geht alles, aber es entkoppelt noch mal mehr. Ergänzend zu einer Arbeit ist das ein tolles Instrument, was jetzt dazugekommen ist, aber das nicht, um das Alte zu ersetzen, hoffe ich.
Okay, also hoffen wir, glaube ich, alle. Und Betriebsrätestärkungsgesetz ist ja, glaube ich, gerade noch mal nicht so auf der Tagesordnung von der Politik, leider. Ne? Hoffen wir das Beste, dass vielleicht da noch was kommen kann. Ich meine, der 129 hat eine Handlungsfähigkeit der Betriebsräte gesichert. Die ist jetzt, glaube ich, auch noch bis zum 30.06.2021 verlängert worden. Gucken wir einfach mal, ob es weiter verlängert wird. Schauen wir. Aber wir alle hoffen ja, dass wir irgendwann die Pandemie hinter uns lassen. Genau, Mike, ihr habt ja als Betriebsrat auch die Möglichkeit, zwingend nach § 87 Absatz 1 Nummer 7 Regelungen zu dem Gesundheitsschutz zu vereinbaren mit dem Arbeitgeber. Damals gab es ja auch noch nicht die jetzt in aller Munde seienden SARS-CoV-2 Arbeitsschutzstandards, die vom Bundesarbeitsministerium vorgegeben worden sind und an die sich, glaube ich, relativ viele Arbeitgeber und Beschäftigte auch halten. Denken wir allein daran, dass ein Viertel der Beschäftigten jetzt im Homeoffice sind. Welche konkreten Maßnahmen hat denn euer Gremium für die Sicherheit der Mitarbeiter ergriffen?
Also was bei uns wirklich richtig schnell ging, das war das Thema Homeoffice. Dazu muss man aber sagen, dass wir als Braun uns schon seit 15, 20 Jahren schon mit Büroarbeitsplätzen so auseinandergesetzt haben, dass wir die zukunftsfähig digital gestaltet haben. Also wir hatten Bürokonzept 2010, hieß das Ursprungsprojekt mal zu Beginn der 2000er Jahre, wo es darum ging, einen Arbeitsplatz so zu gestalten, dass der Mitarbeiter ortsunabhängig ist, also wo wir alle Prozesse schon damals probiert haben zu digitalisieren, dass man von jedem Platz aus arbeiten kann. So, und das als Grundlage mit den 15, 20 Jahren Erfahrung auch, ist das auch wirklich so. Also wir haben alle Unterlagen digital, jeder Mitarbeiter hat einen Laptop, also die ganzen Grundvoraussetzungen waren gegeben. Das heißt, fast jeder Mitarbeiter hatte auch ein Token schon, dass er von zu Hause einwählbar war. Also das ging dann wirklich über Nacht war das geregelt. Wir haben 3000 Leute in der Spitzenzeit im Homeoffice gehabt. Also das ging wie verrückt. Der schwierigere Teil war eigentlich fast in den Produktionen selber. Wie kriegt man da vor Ort was organisiert? Wir haben erstmal die grundsätzlichen Schichtthemen alle bearbeitet. Also wie kriegt man Arbeitszeit so gestaltet, dass so die Hotspots ein bisschen entzerrt werden. Hotspot ist in dem Fall Umkleideraum zum Beispiel, wenn die eine Schicht geht und die andere kommt und sich viele Menschen begegnen. Wie kann man eine Kreuzkontamination nicht sicherstellen, sondern ausschließen, sodass, wenn ein Vorfall ist, dass der auch regional eng begrenzt werden kann. Also wir haben die Arbeitszeiten alle verändert in den Werken. Die einen fangen früher an, die anderen fangen später an, je nachdem, ob es ein Zweischicht- oder Dreischichtsystem ist. Dann haben wir in den Arbeitsplätzen versucht, wie können wir Teilaspekte auch in Produktion vielleicht in Homeoffice packen. Also gibt es Dokumentationsarbeiten, die auch nicht zwingend vor Ort sein müssen, einfach, dass man die Anzahl der Personen noch mal ein Stück weit reduziert. Und an ein paar Ecken ist man aber auch an Maschinen, da geht es nicht anders. Wenn da 6 Menschen sind, die was in eine Verpackungsmaschine einlegen, dann müssen die auf dem Platz sein oder die Maschine wird nicht befüllt. Also da geht es dann nicht. Da muss man dann tatsächlich diese Plexiglaswände einziehen oder auch im schlimmsten Notfall mit Masken vor Ort arbeiten und dann aber mit einem Rotationsprinzip, sodass man nicht halt dauerhaft mit der Maske entsprechend unterwegs ist. Und toi, 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 bis jetzt haben wir damit auch, glaube ich, nicht nur glaube ich, ich weiß es, haben wir wirklich damit gut gearbeitet. Wir hatten keine Ausfälle, Toll. Nicht einen einzigen Ausfall vor Ort jetzt, bedingt durch Covid-19, wo wir irgendwas hätten runterfahren müssen.
Okay, macht ihr denn jetzt auch gerade, testet ihr auch eure Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die in der Produktion jetzt tätig sind? Okay.
Also wir haben bei uns schon auch seit langer Zeit, schon fast über ein halbes Jahr schon, haben wir auch schon die Möglichkeit von Schnelltests vor Ort. Das heißt, wenn wir irgendwas haben, wo ansatzweise eine Diskussion ist, wird auch die Truppe getestet. Also jetzt ist bei uns unten sogar unterhalb vom BR-Büro ist der werksärztliche Dienst und darunter ist ein großer Keller, den wir relativ schnell umgebaut haben für die Schnelltests. Von daher kriegen wir das live immer mit, wenn da was stattfindet. Mhm. Wir hatten jetzt eine Schichtgruppe, wo 4 Verdachtsfälle waren, haben wir die ganze Spätschicht, bevor die angefangen hat, alle schnell getestet.
Okay, super.
Und damit auch ausgeschlossen, dass vor Ort was war.
Fein, weil ich denke, das ist ja jetzt, glaube ich, nochmal das Wichtigste, dass man vorab testet, die Leute nicht zusammenkommen lässt, weil ja Ansteckungswellen dann trotzdem stattfinden können, wenn die zusammen sind.
Ja, was natürlich auch, glaube ich, hilft ist, wenn unsere Leute in der Produktion sind, dadurch, dass wir ja unter Reinraumbedingungen im größten Teil fertigen, haben wir damit natürlich schon mal eine gute Luftqualität, wo auch unsere Luftfilteranlagen auch entsprechend auch qualitativ so sind, dass da auch alles Mögliche rausgefiltert wird. Also das, was heute noch in Schulen erst diskutiert wird, was man vielleicht mal hinstellt, ist ja bei uns gelebter Prozess in der Pharmabranche. Da sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Dann Hygiene ist für uns sowieso grundsätzlich ein Thema. Also Desinfektionsspender brauchen wir bei uns nicht extra dran schrauben. Die waren vorher schon da und die Leute sind auch geschult, auch vorher schon, wie man damit umgeht. Das hilft alles. Und durch die Lockdown-Geschichten, die ja im privaten Umfeld noch waren und bei uns in Nordhessen ist jetzt alles ja noch ein bisschen traditioneller und konservativer. Das heißt, da ist auch weniger Vermischung nochmal da, was den privaten Bereich, also viele leben seitdem ja wirklich fast in ihrer Blase mit ihren Arbeitskollegen und 2, 3 Familienmitgliedern. Da ist auch wenig Kreuzkontamination als wie in unseren Standorten in den Großstädten. Also die hatten mehr mit zu kämpfen als wie wir hier in Nordhessen.
Okay. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel die Digitalisierung habt ihr ja ausgebaut, hast du mir erzählt, ne? Habt ihr denn auch mit den Beschäftigten nochmal digital, wie habt ihr Kontakt gehalten mit den Beschäftigten, die ihr ja lange Zeit dann auch nicht gesehen habt, außer jetzt die Leute in der Produktion, die man dann sah, wenn die halt in ihren Einsätzen gewesen sind? Habt ihr da spezielle Maßnahmen ergriffen als Gremium?
Also was für uns nochmal als Betriebsrat eine Herausforderung dann war, also wie gesagt, das ist schon schwierig, wenn man die Leute so nicht sieht. Betriebsversammlungen und sowas ging ja alles nicht. Und wir haben zeitgleich unseren Standortsicherungsvertrag neu vereinbaren müssen.
Ja.
Der alte war 5 Jahre alt und war es ausgelaufen, genau zu Ende des Jahres. Und das war natürlich schon mal eine Herausforderung, das dann auch mit den Kolleginnen und Kollegen zu diskutieren. Da haben wir wirklich Mammutsitzungen hinter uns gebracht, weil es zeitlich sehr eng sein sollte, aber trotzdem jeder die Möglichkeit. Und da haben wir in einer Woche 70 Betriebsversammlungen oder Abteilungsversammlungen gemacht, fast alles digital. Oder in Hybridveranstaltungen. Hybrid hieß, dass dann nur eine Schichtgruppe, damit wir keine Kreuzkontamination auch da hatten, das dann in der Stadthalle in einem größeren Raum, wo wir alles Mögliche gewährleisten können. Das war schon ein hartes Brot, muss man schon sagen. Aber ging auch relativ gut, was Information angeht. Diskussion schwierig, aber Information ging gut. Und das weiß ich auch von vielen anderen Betriebsräten ja auch, dass das plötzlich dazu geführt hat, dass unsere Teilnahmequoten Betriebsversammlungen gestiegen sind. Also wir erreichen plötzlich nochmal einen Teil von Beschäftigten, die wir sonst so nicht hatten. Also da müssen wir auch für uns nochmal dran denken, wie wir das in Zukunft entweder zusätzlich mit einbauen. Also das ist noch spannend.
Ja, also eine spannende Sache auch nochmal über digitale Lösungen Beschäftigte zu erreichen, an die man sonst nicht so kommt. Ja. Ne, da kann ich mir auch die Teilzeitbeschäftigten vorstellen, die dann halt, wenn die Frauen zu Hause sind, ne, Kinder betreuen irgendwie und dann die Möglichkeit haben, nochmal kurz in die Betriebsversammlung, die virtuell gesteuert ist, dann auch mitmachen zu dürfen, mitmachen zu können.
Wo es aber auf alle Fälle, oder was schwierig ist, aber ist, wenn man natürlich organisationspolitisch, gewerkschaftspolitisch sieht. Ne? Wenn ich digital mit jemandem rede und demjenigen dann dazu zu kriegen, selbstständig am Rechner dann nachher auch noch mal eine Seite zu besuchen und ein Formular auszufüllen, das ist schon noch mal eine Seite Ecke mehr tricky. Ja.
Das stimmt, das kann man wohl sagen. Ihr habt ja jetzt als BB Braun und als Betriebsräte gezeigt, dass ihr eine hohe Sensibilisierung alleine schon habt, weil ihr ja im Chemiebereich, im Pharmabereich tätig seid, was Schutzmaßnahmen für die Belegschaften angeht. Welche Tipps könntest du denn Betriebsräten in anderen Bereichen, in anderen Betrieben geben, wo das schwierig ist? Wie können die sich da irgendwie nochmal für ihre Beschäftigten gut einsetzen, dass gute Hygienestandards geschaffen werden?
Boah, das ist immer so schwierig, wenn man irgendwie anderen Leuten Tipps geben soll. Allein schon deswegen, weil jeder von einem anderen, also Ist-Stand kommt und auch mit einer anderen Perspektive. Ich kenne das bei uns in Tochterbetrieben, wo ich ja auch sagen würde, es müsste ja alles ziemlich ähnlich sein, aber da haben auch unterschiedliche Teilbetriebe andere Lösungen gefunden, wo ich auch von außen sage, verstehe ich erstmal nicht, gucke es mir dann genauer an und denke, Mensch, eigentlich eine gute Lösung für die Situation, so wie ihr die habt. Also das ist, glaube ich, immer nicht gut von außen zu sagen, lehrmeisterhaft, wie würde man was machen. Was auf alle Fälle aber auch ein Punkt ist, ist, wenn man dazu was regeln will, ist die Frage, wann regelt man was? Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel diese ganze Homeoffice-Diskussion sehe, ist in den Phasen, wo der Arbeitgeber, glaube ich, auch ein hohes Interesse mit bei hat, dass das auch noch schnell passiert, ist die Bereitschaft, vielleicht einen Schritt nochmal auf Betriebsräte zuzugehen und für Beschäftigte bessere Lösungen abzuschließen, vielleicht höher, als wenn alles wieder so rum ist. Mhm. Also wir haben bei uns auch eine Diskussion, was wird nach Covid-19 sein, wie viele Leute kommen wieder zurück und unter welchen Bedingungen und wer hat welche Interessen. Wir haben eine erste Abfrage gehabt zum Thema Homeoffice, das war letztes Jahr im Mai, also relativ früh. Da war eine Riesenzustimmung zu Homeoffice und alle fanden es toll und klasse und prima, wahrscheinlich auch noch stark aus dem Schutzgedanken mitgetrieben. So, jetzt haben wir die Ersten, die jetzt fast ein Jahr zu Hause sind und dann stellen sich plötzlich Fragen nach längeren Zeiträumen und auch nach Arbeits- und Gesundheitsschutz zu Hause. Mhm, ne? Also man hat es ja so gemerkt am Anfang, ersten Videocalls, wenn die Kameras an waren, ui, da sitzt jemand, das muss wohl das Bügelzimmer sein, der Nächste saß im Keller, der Nächste hatte zwei Kleinkinder mit am Tisch, die dann zwischendurch mit auf dem Bildschirm gemalt haben. So, aber je länger sowas dauert, desto professioneller muss sowas auch werden. Also wenn wir Leute 30 Jahre dann nachher an so einem Arbeitsplatz sitzen haben, glaube ich, hat das andere Probleme. Ja. Da muss man gucken, wie man das dann ordentlich organisiert. Zwischen wollen und müssen. Also die Beschäftigten würden natürlich viele auch ganz gerne, aber es sind manche Bedingungen dabei, wo ich sage, unter diesen Umständen weiß ich nicht, ob das gut ist, langfristig für den Einzelnen. Also wenn ich in einer Zwei-Zimmer-Wohnung wohne mit 5 Kindern, einem Hund und einer dementen Oma, dann kann ich mir schwer vernünftiges Arbeiten da vorstellen.
Das stimmt,
derjenige wird aber ein hohes Eigeninteresse vielleicht haben, dass er zu Hause arbeiten kann, weil er vielleicht das besser organisieren kann. Also wie geht man mit solchen Fragen dann um? Und je höher der Druck auch beim Arbeitgeber noch liegt, glaube ich, Interesse dazu haben, dann sind die Möglichkeiten für Lösungen, glaube ich, besser, als wie wenn dann die Antwort einfach kommt, ist ja nicht unser Problem. Wenn er zu Hause arbeiten will, soll er es machen, muss er halt alles selber kaufen oder kommt zurück, wir haben es auch hier im Büro.
Ja, okay. Ihr habt, also ich habe euch jetzt so verstanden, ihr habt diese Regelung aber schon getroffen und auch Leute mit haben die denn auch Bürostühle quasi mit nach Hause nehmen können oder große Monitore mit nach Hause nehmen können, wenn die da von zu Hause aus gearbeitet haben?
Also an der Stelle haben wir zwei Welten. Das eine ist, wir hatten eine gute Telearbeitsregelung von 2016, die aber ein paar Aspekten auch noch ein bisschen mehr haben könnte. Wir sind auch jetzt erst dazu übergegangen, also haben wir auch lange Zeit das Wasser, die Fulda runterfließen lassen, wie wir hier oben so schön sagen in Nordhessen, weil wir auch mit der Ist-Situation noch so gekämpft haben. Aber jetzt müssen wir gestalten, dass die Leute wir haben sie bis jetzt in so einer Übergangsphase und jetzt müssen wir es halt sauber regeln. Okay. Und da ist nämlich genau der Streit und deswegen habe ich gerade ein Gefühl dafür, wie sieht es denn aus mit? Muss der Arbeitgeber einen Schreibtisch, einen Bürostuhl, einen großen Bildschirm bezahlen? Mhm. Viele Beschäftigten haben das mit nach Hause genommen, allerdings auch in einer Grauzone rechtlich. Mhm. Wenn man böse wäre, müsste man sagen, Entwendung von Betriebseigentum. Rein praktisch freue ich mich über jeden, der es gemacht hat.
Ja.
Da würde auch nichts passieren, aber es ist halt ein einseitiges Risiko und das muss alles geregelt und geklärt sein und vor allen Dingen sauber und vernünftig.
Genau, und ich denke, jetzt ist auch für die Betriebsräte, das, so habe ich jetzt deinen Tipp auch verstanden, jetzt wäre die Zeit reif, dass man halt an den Arbeitgeber herantritt und sagt, hey, es kann sein, dass es noch länger dauert, ja, aber lass uns auch noch mal gucken, wie sieht es nach Corona aus, ja, wie sieht die Zufriedenheit auch der Beschäftigten aus, wenn sie mal ein paar Sachen anders noch mal regeln können, ein bisschen flexibler sind, auch in ihrer Arbeit, dadurch, dass sie halt Homeoffice arbeiten dürfen.
Und ich glaube ja, also dass die Lösung irgendwo so dann ja in der Mitte liegen wird. Mhm. Also ich glaube, dass ganz, ganz viele so ein Hybridmodell dann machen werden. Das heißt, 2-3 Tage im Betrieb, 2-3 Tage zu Hause. Arbeit lässt sich gut organisieren. Man behält seine sozialen Kontakte trotzdem. So, und trotzdem möchte ich aber dann an 2-3 Tagen zu Hause auch einen vernünftigen Schreibtisch haben. Also ich merke das ja ganz persönlich in meinem Tun. Früher als Betriebsrat ist man viel vor Ort gewesen. Mhm. Mein Schreibtisch war mehr so Zwischenablage gefühlt. Dynamischen Schreibtisch habe ich nie vermisst. So, jetzt in dieser Pandemiezeit, wo man plötzlich von morgens 7 bis abends um, na jetzt will ich nichts Falsches sagen, 16 Uhr bleiben wir mal dabei, vom PC steht oder sitzt, ist man plötzlich nach 3 Stunden total dankbar, wenn das Ding hochfahrbar ist, man den Stuhl zur Seite schieben kann und man mal eine Stunde stehen kann, was man sonst vielleicht vorher nicht vermisst hätte. Ja. Also lange Rede, kurzer Sinn, es muss qualitativ gut sein, sodass wir die Leute nicht zu Hause krank machen.
Okay, super. Mike, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit, dieses Podcast-Interview mit mir zu führen und wünsche dir noch ganz viel Erfolg und dass ihr eine richtig gute Regelung hinbekommt, auch für die Zeiten nach Corona. Aber ich glaube, da seid ihr auf der sicheren Seite. Und bitte bleib gesund, Mike.
Das Gleiche gilt für dich natürlich auch. Bleib schön gesund.
Dankeschön, Mike.
Wenn Sie mehr zu den Projekten des Deutschen Betriebsrätepreises erfahren wollen, aber kein Abonnent der für Betriebsräte unerlässlichen Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb sind, dann können Sie jederzeit unter www.dbrp.de auf eine Vielzahl von Informationen und spannenden Projektbeschreibungen zugreifen und sich auch direkt für den diesjährigen Preis bewerben. Bewerbungsschluss ist der 30. April 2021. Seien Sie bald wieder dabei, wenn es heißt AIB Audio, der Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Und wir freuen uns natürlich über Ihren Like.